Geschichten.
Ja.
Ich glaube, ich nehme schon auf. Grüß dich.
Ich wollte gerade sagen, es steht schon Aufnahme. Hallo, steht das, Jürgen.
Steht bei dir Aufnahme, oder was? Das finde ich cool. Hallo, Laura.
Hi, Jürgen.
Hi. Jetzt haben wir ja ein bisschen gebraucht. Jetzt haben wir es so gut 2 Wochen Rhythmus gehabt und schwupps, Ostern doch nicht.
Ja. Die Osterpause, die Osterruhe muss auch eingehalten werden.
Ja, stimmt, weil eigentlich haben sie gesagt, wir müssen jetzt alle in die Ruhe gehen, gell? Alle Politiker. Na, passt ja. So, Laura, gut, dass wir wieder beieinander sind. Mhm. Du hast ja diesmal richtig rausgekaut.
Oh ja.
Oh ja. Du hast nämlich, ich weiß nicht, du wirst ja gleich erzählen, um was es geht, aber ich sag's mal, du hast, ich weiß gar nicht, wie wir das noch toppen sollen, du hast den Film ausgewählt, der auf der internationalen Movie-Datenbank IMDb seit 2008 auf Platz 1 ever steht. Unverändert. Das ist der beste Film aller Zeiten. Ich glaube, auf Platz 2 und 3 ist der Pate 1 und 2. Mhm. Und auf Platz 4 ist, glaube ich, The Dark Knight oder sowas. Also den liebe ich ja auch, den Film. Und das sind die einzigen 4 Filme, die über 9 Punkte haben von 10. Und der Film, also wir reden von Die Verurteilten, auf Englisch Shawshank Redemption, hat 9,2 von 2,25 Millionen Bewertungen. Und das Krasse ist, der Film war ein Flop im Kino.
Oh, krass.
Ja, und der wurde das alles erst danach in der Videothek und das war dann, glaube ich, der meist ausgeliehene Film überhaupt. Und das ging erst über die Jahre vorwärts, weil den haben die auch teilweise in die Videothek reingeschmissen, weil sie gesagt haben, das war ein Riesenschmarrn, weil sie, ich weiß gar nicht, wie viel, ich weiß jetzt die Zahlen, glaube ich, die habe ich mir jetzt nicht aufgeschrieben, aber es war auf jeden Fall ein absoluter Flop im Kino, weil keiner den Film angeschaut hat. Und dann wurde er trotzdem zum besten Film ever. Und jetzt erzählst du erstmal, um was es geht, oder?
Ja. Und
von was wir überhaupt reden.
Genau. Genau, also Film habe ich mir ja ausgesucht, Shawshank Redemption. Und es geht um einen Banker, der heißt Andy Dufresne. Und der wird unschuldig wegen Mordes verurteilt. Oder er beteuert seine Unschuld, sagen wir so. Seine Frau und ihr Lover sind ermordet worden. Mhm. Und man sieht auch, ja, er sitzt im Auto, er ist betrunken, er weiß es ganz genau. Man sieht aber nicht, wie er es macht. Also es ist dann wirklich so, ja, hat er es jetzt gemacht oder nicht? Er kommt dann ins Gefängnis natürlich, er ist verurteilt worden, weil die Beweise also gegen ihn sprechen quasi. Es ist zerbrochene Flaschen dort bei dem Motel oder Hotel, wo sie sich getroffen hat, seine Frau mit dem Lover, da waren seine Fingerabdrücke oben. Also es spricht eigentlich wirklich alles dafür, dass er die ermordet hat. Mhm. Und im Gefängnis hat er natürlich ja eine schwere Zeit. Also so typisch in Gefängnisse, da gibt es halt diese Gangs. Und er wird halt dann auch richtig, also er wird halt misshandelt dann im Gefängnis. Also ich muss echt sagen, da habe ich schon zum Schlucken angefangen. Der ist ja eigentlich groß, der Mann. Also, und auch nicht so dünn oder was. Du denkst, ja okay, der kann sich ja schon wehren gegen so a Gefängnisgang.
Ja komm, er ist aber ein Banker, gell?
Ja, okay, aber er ist trotzdem groß. Ja. aber ja, also und da ist halt, ja, da tut er einem dann wirklich leid, weil er am Anfang hat er sich noch gewehrt und dann irgendwann hat er sich einfach gesagt, ja, hat das halt über sich ergehen lassen. Und er hat dann eine Bekanntschaft gemacht mit dem Red. Und der sitzt schon länger im Gefängnis. Es ist ein Schwarzer. Und da gibt es ja Möglichkeiten, dass du Parole einlegst, glaube ich, oder wie das heißt, dass du halt dagegen sagst, dass du sagst, okay, ich war jetzt schon so lange da, ich sehe es ein, was ich gemacht habe und ich holt er halt jedes Mal ein, diesen Bescheid, spricht vor und immer wieder wird ihm halt abgesagt. Mhm. Das heißt, er sitzt jetzt schon eine längere Zeit dort drinnen und der Andy, der lebt halt so vor sich hin, aber weiß eigentlich, ja, er ist unschuldig hier und er will eigentlich raus. Und da er ja Banker ist, kann er mit Zahlen relativ gut umgehen und weiß auch, wie man sich steuerliche Vorteile schafft. Und das kriegt halt dann der Gefängnisdirektor mit. Der weiß, okay, der ist Banker, den können wir ja dazu verwenden. Und deswegen wird er jetzt für diesen Wärter unentbehrlich. Der macht auch die Steuern von den anderen Gefängnisaufsehern. Also der wird halt richtig zum Asset dann da drinnen. Mhm. Und dem Andy, dem wird es aber dann ein bisschen zu viel, dieses ganze Korrupte, dass er halt dann sogar dass er dann einmal sagt, okay, weißt du was, bis hierhin und nein, ich mache jetzt nicht mehr weiter. Und der Gefängnisdirektor, der lässt es halt, der sagt halt, ja, und wenn du nicht weitermachst, dann weißt du eh, was dir passiert und droht dem halt. Und ich glaube, da merkt er halt einfach dann, okay, er will nicht mehr, er will raus. Und ganz am Anfang, der Red, der ist ja im Gefängnis dazu oder berühmt, berüchtigt, dass der alles ins Gefängnis kriegst, was du willst. Der hat halt Connections und der arbeitet gern mit Steinen, wie so ein Geologe. Und da hat er gesagt, ja, ich hätte gern so einen kleinen Hammer, weil er gern Steine bearbeitet und schaut. Und da muss ich sagen, da ist man dann schon so ein bisschen, okay, da kommt was. und ja, also im Endeffekt plant er halt dann seine Flucht, genial gemacht, wirklich. Und schafft es dann auch und flüchtet. Und mit dem Red, das ist halt sein Freund dann geworden, hat er auch gesagt, ich vergrab dir was auf einem Weg, bei einem Baum und wenn du das findest, komm zu mir. Ich bin da in Mexiko irgendwo auf einer Insel dann und warte auf dich. Und das ist dann tatsächlich, also er ist dann ausgebrochen, er hat es geschafft und ist wirklich nach Mexiko über die Grenze drüber und macht sich halt jetzt ein schönes Leben. Und das macht er halt auch, indem er eben die Bücher fälscht von dem Gefängnisdirektor. Mhm. Und er findet halt einfach eine Person und die Person wird er dann. Also der plant seinen Ausbruch bis ins letzte Detail. Und genau, bricht dann aus und der Red, der legt auch wieder Parole ein. Er sagt dann, okay, er sagt wieder, ja, ich bin bereit für die Gesellschaft und kommt dann auch raus, geht zu dem Baum, dem beschriebenen, den er ihm da gesagt hat, findet eine Schatulle mit Geld und reist dann tatsächlich nach Mexiko und sie treffen sich dann wieder. Ich weiß jetzt nicht, was für ein Abschnitt das war, wie viele Jahre da dazwischen waren. Aber ja, also sie treffen sich tatsächlich wieder, was man auch nicht glaubt, finde ich. Also ich habe mir gedacht, ja, es ist einfach so eine schöne Geschichte. Man denkt dann immer, ja, na, das jetzt ist aus. Und dann wird aber die Geschichte weitererzählt. Dann denken, okay, aber jetzt muss aus sein. Und dann wird aber trotzdem immer noch weitererzählt. Mhm. Also ich finde es genial. Ich habe den Film genial gefunden, mega, von 1994, also auch schon alt. Obwohl der Morgan Freeman damals schon alt ausgeschaut hat, muss ich ganz ehrlich sagen. Er schaut jetzt immer so aus. ja, also super, super Film.
Hast du den vorher schon gesehen, den Film?
Nee.
Hast du jetzt zum ersten Mal gesehen? Ah, cool.
Yes.
Okay, das ist cool.
Aha. Ja.
Also ich kenne ihn ja schon lange, den Film. Ich habe auch festgestellt, ich habe ihn hier auf DVD. habe ihn trotzdem gestreamt jetzt, aber ist ja egal. Und das Interessante ist ja, deswegen habe ich ja letztes Mal geschmunzelt, als du mir das gesagt hast, weil jeder, der mich kennt, weiß, dass ich einen Lieblingsschriftsteller habe, einen eigentlich fast einen abgöttischen Lieblingsschriftsteller. Und das ist der Stephen King. Und was die wenigsten wissen ist, also außer Leute, die Stephen King lesen, dass die Vorlage von Stephen King ist. Und die heißt im Original Rita Hayworth and the Shawshank Redemption, was natürlich ein sehr sperriger Titel für einen Film ist. Deswegen haben sie das Rita Hayworth erstmal weggelassen, was uns jeder meint wahrscheinlich, dass das eine Biografie von der Rita Hayworth ist.
Ja.
Und das ist veröffentlicht worden in einem Kurzgeschichtenband, Frühling, Sommer, Herbst und Tod heißt der auf Deutsch. Da sind vier Geschichten drinnen, also Frühling, Sommer, Herbst und Tod. Und diese Geschichte ist die erste in dem Buch, die heißt auf Deutsch Frühlingserwachen, Doppelpunkt, Pin-Up. Ziemlich dämliche Übersetzung. Im Original, wie gesagt, Rita Hayworth and Shawshank Redemption. Und das Witzige ist, in diesem Kurzgeschichtenband sind sinnigerweise vier Geschichten und da sind drei verfilmt worden. Da ist die Sommergeschichte heißt Der Musterschüler. Die wurde verfilmt, ist auch ganz nett. Also ist nett, sagen wir es mal so. Habe ich gesehen, es geht um so einen alten Nazi und einen jungen Kerle, genau weiß ich es nicht mehr. Aber als Film nett zum Anschauen. Dann die Herbstgeschichte, also Wintergeschichte wurde nicht veröffentlicht, die heißt Atemtechnik. Aber die Herbstsonate heißt Die Leiche und die wurde verfilmt als Stand by Me. Den könntest du vielleicht kennen, wenn nicht, wird er irgendwann auch in diesem Podcast auftauchen, weil der ein ähnliches Niveau hat wie Die Verurteilten. Und wie gesagt, das erste ist Die Verurteilten und sind grandiose Geschichten. Also Stand by Me ist relativ simpel. Kurz erzählt, ist auch berühmt geworden, der Film, als kleiner Teaser. Das sind eine Gruppe an Kindern. Da erzählt einer, dass er an irgendeiner Stelle, da müssen sie da und da hingehen, an den Schienen entlang, da liegt irgendwo eine Leiche. Und da haben sich die gedacht, die wollen wir mal sehen, da gehen wir mal hin. Und da geht es eigentlich nur darum, dass die, das ist so ein berühmtes Merkmal bei Stephen King, dass die Jugendlichen auf dem Weg ins Erwachsenwerden sind. Das hat er ja in mehreren Büchern. Und da gehen die einfach und da passiert nicht wirklich was. Genauso wie bei Shawshank Redemption. Es ist ja auch kein Horrorfilm. Weil jeder meint ja immer, dass er Horrorautor ist, aber ich meine, da ist ja nichts Horror. Es ist eine Gefängnisgeschichte, die einfach grandios ist. Und die sehr nah an der Kurzgeschichte dargestellt worden ist. Also da passiert es ähnlich. Und das fand ich, also ich fand es total lustig, weil die wenigsten Leute, die bei Stand By Me, den auch sehr viele kennen, und auch bei Die Verurteilten, die wenigsten wissen, dass das einfach eine Vorlage von Stephen King ist. Dann gibt es auch noch Green Mile, hat auch viele Oscars abgesandt.
Mega.
Auch grandios, der ist mega, der Film.
Das ist auch vom Stephen King.
Ja.
Was?
Ja.
Oh Gott, okay. Okay.
Das ist nämlich das Spannende dabei. Das ist echt, da gibt es eine ganze Latte an Büchern und Filmen, die haben nichts mit Horror zu tun. Stephen King war in den ersten Jahren, also er macht es immer wieder mal noch, aber in den ersten Jahren war er halt auf Horror fixiert. Und da ist er natürlich vom Ruf her geblieben, weil da gab es ja Shining, Es. Und diese alten Blockbuster, aber in Wirklichkeit ist er da sehr, sehr vielfältig unterwegs.
Okay.
Das ist das Spannende dabei. Darum fand ich das, ich habe mich halt beeimert, wie du das letztes Mal gesagt hast, du willst den Film nehmen, dachte mir, perfekt.
Perfekt.
Ja, du, da gibt es fast gar nicht viel zu sagen. Ich muss auch sagen, ich finde den Film grandios. Ich fand den schon immer grandios, den Film. Ich habe mich auch super gefreut, den wieder anschauen zu können. Und ich habe mir deswegen auch den Spaß gemacht, jetzt mich so ein bisschen schlau zu machen, was es da für zusätzliche Informationen gibt, die relativ simpel sind. Also wenn ich jetzt den Banker nehme, den Tim Robbins, Tim heißt er, gell? Tim Robbins, ja. Da waren acht andere Schauspieler im Gespräch, um diese Rolle zu übernehmen. Und ich kann mir ehrlich gesagt keinen davon in dieser Rolle vorstellen. Also da ist Jeff Bridges wurde gefragt.
Kenne ich nicht.
Den habe ich jetzt nicht so auf dem Radar, aber Kevin Costner. Den kennst du ja bestimmt.
Der sagt mal was.
Der mit dem Wolf tanzt oder...
Nein.
Was hat er noch gemacht, der Kevin Costner? Diese Liebesschnulze, Bodyguard.
Ah.
Ja, weiß ich doch so richtig, gell? Tom Hanks. Den kennst du aber, oder?
Bodyguard.
Na, Kevin Costner ist Bodyguard, genau.
Ja, also mir sagt der Name was, aber Bodyguard habe ich auch nicht gesehen, ne?
Nicht? Mit der
Nee.
Sängerin.
Ja, mit der Whitney Houston,
Ja, genau,
oder?
richtig, ganz
Ja.
genau, ja.
Ja, also
Okay.
ich kenne, aber ich habe nie
Ja, wir
gesehen.
sind ja noch am Anfang unserer Podcast-Reihe,
Ja, deswegen.
gell? Dann Tom Hanks. Tom Hanks war im Gespräch, den kennst du aber definitiv.
Ja, aber den hätte ich mir vorstellen können, um
Der
ehrlich zu
hätte
sein.
wahrscheinlich gepasst, gell? Ja.
Ja.
Der Tom Hanks
Also
hat dann
den.
die Hauptrolle in Green Mile gemacht, mit demselben Regisseur.
Ja, genau, ja.
Tom Cruise, den kann ich mir jetzt eigentlich gar nicht besser
Uff.
vorstellen.
Ja, na.
Matthew Broderick, das ist, glaube ich, irgend so ein eher so ein ja, 80er, 90er Jahre Schauspieler.
Ja, sagt mal.
Nicolas Cage wäre für mich da ein bisschen zu steif gewesen. Dann Charlie Sheen und
Oh Gott.
Johnny Depp.
Na, auch nicht wirklich. Also
Ja,
Tom
gell.
Hanks wäre noch,
Tom
wenn.
Hanks hätte noch funktioniert, genau. Und beim Red, also beim Morgan Freeman, da ist im Film die Szene, jetzt muss ich mal schauen hier, genau, da fragt der Andy den Red irgendwann, warum alle ihn Red nennen. Eigentlich ist es ja logisch, weil er heißt ja im kompletten Namen heißt er Alice Boyd Redding. Da ist es ja eigentlich
Ja.
klar, aber das weiß man am Anfang noch nicht. Und der Red hat geantwortet, vielleicht weil ich ein Ire bin. Und das ist eigentlich nur ein Joke in Richtung der Kurzgeschichte von Stephen King, weil da ist der Red nämlich ein Ire.
Ah.
Und deswegen haben sie das so dargestellt. Das hat nämlich keinen tieferen Sinn, weil im Film heißt er halt Red, weil der Nachname Redding ist, weil er heißt der Alice Boyd Redding.
Ja.
Ja, aber
Ja.
da. Das ist eigentlich immer ganz witzig. Und was ich auch interessant fand, am Anfang, als er, also relativ am Anfang, als er auf dem Dach diesen Polizisten hilft, um dieses Erbe von den 35.000 Dollar zu bekommen, gell? Weil der hatte ja gesagt, er hat das Problem, dass ihm da alles von der Steuer abgezogen wird und so weiter. Und dann hat ja der Andy da eigentlich sich offenbart. Und da ging ja dann
Genau.
diese Aktion vom Andy los, dass er der Zahlenfuchs ist. Und da kommt nämlich vor, mit den 35.000 Dollar kannst du dir ein Auto kaufen. Und das ist in Wirklichkeit arg übertrieben, weil ein durchschnittliches Auto damals 1.650 Dollar gekostet hat. Weil die 35.000, die wären 2015, habe ich da herausgefunden, haben sie hochgerechnet, das wären nämlich 352.000 Dollar Kaufkraft.
Oh,
Also es wäre schon ein
krass.
geiles
Ja.
Auto. Also da haben sie ein bisschen übertrieben im Dialog. Weil ich habe auch erst im Film mir gedacht, ja, 35.000, ja, es ist halt, ich meine, es passt ja, ist ja ein Auto. Weil es kostet ja jedes Auto irgendwie 30.000, 40.000 Euro.
Ja,
Dollar
ja.
ist ja relativ ähnlich, ist auch wurscht, ob plus oder minus, ab 20.000 kriegst du Auto. Aber dass es so krasser Fehler ist, das wusste ich auch nicht.
Ah, irre.
Das ist echt spannend gewesen. Wenn wir schon beim Geld sind, die 370.000 Dollar, die der Andy gestohlen hat, die entsprechen einer Kaufkraft von 2,9 Millionen Dollar.
Ach, krass.
Deswegen konnte der da in Mexiko wahrscheinlich auch machen, was er wollte.
Ja. Das ist schon krass, dass man das dann auch immer mit einbeziehen muss. Ich meine, bei Christine war es ja genauso. Was hat das Schrottauto gekostet?
Ja,
1700
weniger, ja.
Dollar oder 500 Dollar, was da halt auch. Ja, aber damals war das halt viel, ja, das stimmt schon.
Der Witz ist ja, ich finde es immer spannend. Mir fällt sowas ja nicht auf. Und mir ist es, wenn ich mir einen Film anschaue, meistens relativ egal. Weil das ist ja im Dialog, das läuft so über einen hinweg. Und wenn man sich da mal so ein bisschen nachguckt, ist es eigentlich dann interessant, dass es doch einige Sachen gibt. Erstens, dass es Leute gibt, die sich um sowas kümmern. und dass es Leute gibt, also, und dass grundsätzlich immer so ähnliche Fehler gemacht werden. Weil ich habe da, jetzt noch drei Sachen, es gab mehrere, aber ich habe noch drei Sachen aufgeschrieben. In der Zelle vom Andy, da ist ein Bild vom Albert Einstein neben der Tür, glaube ich, gehangen. Mhm. Und da befanden wir uns im Jahr 1947. Das Foto wurde aber erst 51 gemacht im Original. Und das Gleiche ist bei der Ritter Hayworth, das Poster. Da befanden wir uns gerade im Jahr 1949 im Film. Aber das Poster, das wurde erst in den frühen 60ern veröffentlicht. Also das gab es eigentlich noch mindestens 12 Jahre noch nicht.
Ja, ja.
Und ganz gut, als der Andy diese Schallplatte gespielt hat, diese Figaro-Aufnahme, die er dann ganz lautstark im gesamten Gefängnis gespielt hat, was übrigens eine ziemlich geniale Szene war.
Mega.
Die Figaro-Aufnahme ist von 1968 und wurde von der Deutschen Grammophon veröffentlicht. Also da haben sie ein bisschen gepennt, aber das fällt, ich weiß nicht, mir fällt sowas nicht auf, mir ist sowas auch ziemlich wurscht.
Ja, mir auch. Ich glaube, wenn Kenner bist und du weißt das, dann fällt dir sowas auf.
Ja, richtig.
Aber ich weiß ja nicht, ob sie irgendwo wirklich das Jahr einmal gesagt haben, 1949. Ich weiß nicht, ob sie das auch, also ich glaube, dass sie nicht aufgefallen ist.
Zumindest steht überall, dass er 1947 verhaftet worden ist.
Ah, okay, dann schon. Ja, sowas also fällt mir nicht auf.
Ja, mir fällt sowas auch nicht auf. Ja, also. Aber ich fand das ganz interessant, weil ich habe mich da ein bisschen durch die Datenbank durchgewühlt. Und es ist eigentlich spannend, weil dieses Gefängnis, das sie als Kulisse genommen haben, war ein echtes Gefängnis. Mhm. Und das war das Ohio State Reformatory. Und das sollte eigentlich kaputt gemacht werden. Also weg, weil das ist schon alt gewesen. Sie haben einige Aufnahmen, mussten sie dann halt noch separat machen. Da haben sie es selbst aufgebaut, weil sonst hätten sie es nämlich renovieren müssen und es wäre teurer geworden als das Selbstaufbauen als Kulisse innen drin. So ein paar Sachen. Aber das Gefängnis steht heute noch, weil es wurde nämlich nach dem Film ein Museum. Und da ist anscheinend sogar der Tunnel drinnen. Und das ist dann total witzig, weil da haben sie wohl diesen Tunnel wirklich da im Originalgefängnis nachgebaut und jetzt erst wollten sie es abreißen, jetzt ist es halt total ein Museum geworden, bloß wegen dem Film.
Filmmuseum, krass.
Ja, es ist schon lustig.
Mhm.
Und der Stephen King, der hat den Scheck, den er damals bekommen hat für die Filmrechte, angeblich über $5,000, den hat er nie eingelöst und den hat er einige Jahre nach der Veröffentlichung von dem Film, hat er ihn eingerahmt und dem Regisseur, dem Frank Darabont, wieder zurückgeschickt mit einer Notiz, in case you ever need bail money, love Steve.
Oh, wie cool.
Das ist schon geil, gell?
Okay.
Und finally habe ich noch diese Baseball-Szene ganz am Anfang, da wo der Red immer den Baseball wegwirft und der Andy neben ihm steht, da wo er das erste Mal mit ihm Kontakt aufnimmt, so richtig.
Mhm.
Die Baseball-Szene hat 9 Stunden gedauert.
Was?
Ja. Und der Morgan Freeman hat sich wohl nie beschwert, ist am anderen Tag aber mit dem Arm in der Schlinge zu den Dreharbeiten gekommen. Und der Gag ist, das habe ich dann auch gelesen, das wäre mir nie aufgefallen, da müsste man dann eigentlich, wenn man es liest, nochmal nachschauen. Er hat wohl einmal den Ball zweimal weggeworfen, obwohl er ihn nur einmal zurückbekommen hat. Also manchen Leuten ist, glaube ich, echt zu langweilig, aber...
Oh, echt? Es ist so aufmerksam, Fernsehen, oh krass.
Krass, gell?
Oder schauen die auch Minuten und dann machen sie Pause und dann schauen,
ich glaub, da gibt's
was
einfach,
ist jetzt passiert.
Da gibt es, glaube ich, einfach echte Freaks.
Ja,
weil ich habe noch so, da war ganze Latte war da an Sachen. Am Anfang siehst du ja, wie die Waffe geladen wird, wo er im Auto sitzt. Am Anfang, das ist gar nicht der Tim Robbins, sondern das ist der Regisseur selber, hat da seine Hände gefilmt. Und auch als der Andy seinen Namen an die Zellenwand schreibt. Das war auch der Regisseur selber. Weil ich glaube, die Szenen, die hat er nachträglich gemacht, weil er die irgendwie wollte. Aber das sind so Sachen, die, das ist, da frage ich mich, wie man da drauf kommt, aber okay.
Ja, du musst ja fast am Set gewesen sein.
Wahrscheinlich, ja.
Wenn du sowas weißt.
Ja.
Oder in Interviews, weißt du, wenn dann Leute interviewt werden und die sorgen das dann, das ist wahrscheinlich ja krass.
Aber ich muss sagen, es ist ein eigentlich ein sehr ruhiger Film, gell? Wenn man so betrachtet.
Ja, also ich muss sagen, am Anfang hat man schon ordentlich Mitleid mit ihm, wo er eben dann vergewaltigt wird und so. Also das finde ich schon zart am Anfang und auch dann, wo er aussteigen will und sagt, ja, nee, sorry, ich mach das nicht mehr. Und dann sagt er halt, ja, nee, sorry, aber du wirst es ja wohl noch weitermachen, weil du bist mein.
Ja, aber es war trotzdem...
Ja, aber es war kein Actionfilm. Es war
es war nicht so wie bei True Lies. Relativ, ich meine, das sind ja Schlägereien gewesen. Richtig vergewaltigt wurde er eigentlich nicht. Es waren ja hauptsächlich Schlägereien. Und
na.
Der wurde doch nicht
ist vergewaltigt. Ist er schon. Das war doch die Gang.
Ja, aber die haben ihn ja nur immer jedes Mal zusammenfallen lassen.
Okay.
Hat er ihn einmal vergewaltigt? Das weiß ich jetzt gar nicht mehr.
Ja.
Weiß ich jetzt nicht mehr. Okay. Also, Weil ich kann mich nur noch an die Szene erinnern, wo er gesagt hat, dass er einen Beißreflex kriegt, kriegen kann, wenn er ihm den Schraubenzieher ins Ohr reinhaut.
Ja, und...
Und deswegen haben sie ihn ja bloß wieder zusammenfallen lassen. Weil sie haben ihn ja meistens nur zusammenfallen lassen.
Was heißt denn das?
Der ist niedergeschlagen.
Ach so.
Ja.
Nein, das glaube ich nicht. Ich glaube, den haben sie Sachen machen lassen.
Echt, meinst du? Also das habe ich jetzt nicht
so
genommen. Ich habe immer
glaubst das Gefühl du würdest im Gefängnis nicht überleben.
Ja, ich sowieso nicht, aber ich hatte immer das Gefühl, dass er sich immer so weit gewehrt hat, dass sie nicht zum Akt gekommen sind.
Okay, na schon.
Hatte ich immer das Gefühl.
Weil, wo soll dann hinbeißen?
Ja, das war aber doch nur eine Drohung. Deswegen, da hat er bloß gesagt, er steckt ihm sein Ding in den Mund. Und wenn er sich wehrt, dann haut er ihm den Schraubenzieher, glaube ich, war es, ins Kopf. Und hat er gesagt, das kannst du schon machen, aber da gibt es Studien, dass man da einen Beißreflex gibt.
Ja.
Dann haben sie es ja bleiben lassen und haben ihn dann zusammengeschlagen.
Ja. Ich muss mir das dann nochmal anschauen im Nachgang.
Es mag sein, dass sie ihn vielleicht mal vergewaltigt haben. Das wie man gesehen hat man das ja nicht.
Ja, stimmt. Ja. Okay, ja.
Aber trotzdem war es bis auf diese Schlägereien relativ ruhig erzählt, sage ich jetzt mal.
Ja.
Es entsteht eine wunderschöne Männerfreundschaft, die ich eigentlich ziemlich cool fand.
Ja.
Da hat auch irgendeiner, glaube ich, hat auch gesagt, ich glaube, der Tim Robbins hat selbst gesagt, in dem Film geht es um Männerfreundschaft ohne Sex. Also einer von den beiden hat das wohl mal gesagt.
Liebe, Männerliebe ohne Sex.
Ja, genau, irgendwie so.
Ja. Ja, ich finde auch, es war immer so ein Auf und Ab und Auf und Ab. Weil dann ist zum Beispiel auch, wo es halt dann geheißen hat, dass er eben, er ist unschuldig und dann kommt ja der neue Typ und der sagt dann, eben seine Zellen mit Zellenkollege hat eben erzählt, dass er da wen umgebracht hat, weil eben eine Frau mit der Affäre. Und da denkst du dir, es gibt dann Zeugen, er schafft es, er kommt aus, er kann seine Unschuld beweisen. Und dann kommt der Gefängnisdirektor und sagt dem Zeugen, komm mal mit aus. Und dann da schießen sie den Arm von. Und dann denkst du dir, jetzt geht's doch nicht, jetzt kommt er doch nicht frei. Und da ist halt dann wirklich, da ist dem, glaube ich, die Hutschnur geplatzt. Da hat er sich echt gedacht,
das glaube ich auch,
Jetzt meißel ich so in die Wand rein, damit ich da endlich weg bin.
Der ist übrigens in dem Buch nur in ein anderes Gefängnis gekommen.
Ah,
also der King ist sogar noch braver gewesen als der Film. Weil ich fand es nämlich auch ziemlich krass, dass der Gefängnisdirektor dann tatsächlich über Leichen geht, nur weil er so geldgierig ist. Gell?
Ja, ja.
Und irritierend ist auch, dass er einerseits keine Ahnung hat, der Gefängnisdirektor, zahlenmäßig, und dann aber jemanden, den er selbst ausbeutet, so viel Vertrauen schenkt. Gell? Weil die haben ihn ja alles machen lassen, was diese finanziellen Geschichten. Ich hätte da immer Angst, dass der also ich hätte mir immer gedacht, ja, scheißt mich der jetzt. Weil wenn du es nicht weißt, wie es geht,
ja,
und hast einen, der abhängig ist von dir, den du auch noch monatelang in eine Einzelzelle, also da in diese Dunkelzellen da, isolationshaft einsperrst. Ich weiß nicht, ob ich dem trauen würde, weil da ist ja Rache immer ziemlich nah dann schon auf dem Weg.
Ja.
Fand ich sehr interessant, weil das ist, sie wollten einerseits sein Können weiterhin ausnutzen und hatten Angst davor, dass er es irgendwann nicht mehr macht und haben dadurch alles gemacht, damit er es weiterhin macht. Aber wenn du ehrlich bist, wenn du der Einzige dann bist, der weiß, wie es funktioniert, dann kannst du ja auch die Fäden so auslegen, wie sie er ausgelegt hat. Weil er hat sie ja von Anfang bis Ende dann eigentlich durch die Bank doch verarscht. Also den Direktor.
Ja.
Und das ist dann schon kurzsichtig vom Direktor, wenn ich ehrlich bin. Weil ich würde den ganz anders behandeln. Ich würde den ja im Gefängnis auf Händen tragen. Damit er weiterhin fröhlich seinen Job macht. Natürlich ist es blöd, wenn dann einer kommt und auch noch ein Zeuge wäre, weil er nachweisen kann, dass er unschuldig ist.
Ja.
Ist blöd. Da muss man sich was einfallen lassen. Aber ansonsten musst du doch so jemanden total bepudern.
Ja, stimmt.
Mit allen möglichen Sonderprivilegien und weiß der Geier was.
Ja, ja.
Aber so weit hat er nicht gedacht, der Herr Gefängnisdirektor.
Ja.
Hat sich ja dann auch erschossen, gell?
Genau, ist ihm dann zum Verhängnis worden. Das hat er dann gemerkt. Ups.
Ups, das war jetzt blöd.
Das war jetzt doof.
Ach ja, was für ein guter Film, was für ein guter Film. Und ich geb dir recht, der Morgan Freeman, der sieht irgendwie schon immer gleich aus, gell?
Na.
Unfassbar. Ja.
Und dann auch mit dem, wie hat der Carson Morty? Der alte Mann, der was dann freilassen worden ist, Brooks, ja, genau.
Ja, der Brooks, ja.
Genau, da ist halt dann auch, was tust mit so einem alten Mann, der nie draußen war, der war immer nur im Gefängnis, der weiß gar nicht, wie das ist, arbeiten, der hat keine Freunde draußen, dem seine bekannten Freunde, sein Rhythmus, das ist alles im Gefängnis und dann wirst entlassen und dann, so, da hast du Freiheit. Und eigentlich ist es dann für den gar keine Freiheit, weil du kennst keinen, alles ist nein, und da wundert es mich echt nicht, dass der sagt, na, so, ich kaufe mir jetzt eine Pistole und ich will wieder eine, ich will wieder haben. Also ich glaube, dass das wirklich...
Ich meine, der war 50 Jahre, glaube ich, im Knast, gell?
Ja,
haben sie gesagt.
Ja.
Also das verstehe ich auch nicht, warum man das dann noch überhaupt macht, weil ich glaube schon, dass es immer noch so ist, wenn einer irgendwie, weiß ich nicht, lebenslänglich hat oder sonst irgendwas und dann nach 50 Jahren sagen sie, jetzt komm, das darfst du raus. Ich glaube, da wäre jeder von uns überfordert. Weil du hast eine Aufgabe, er war auch noch der Bibliothekar sozusagen.
Ja, genau. Ja.
Und der hat es ja eigentlich geliebt, gell, seinen Job. Also das ist ziemlich klar, dass so einer, der geht halt draußen ein.
Ja, und ich glaube, dass das aber noch immer so ist jetzt.
Ja.
Wenn du in Amerika schaust, wenn die dann rauskommen, deine Familie, Freunde, vielleicht hast du noch irgendwo eine Familie, wo du unterkommst, aber da wieder neu starten, da denkst du dir echt, dann war vielleicht das Gefängnis, wo ich meine Kumpels habe, wo ich Essen habe, wo ich meinen Job habe. Ich meine, die arbeiten ja auch quasi, also dass dann für die das wirklich einfacher ist. Oder wo dann der Red rauskommen ist und ist im Supermarkt und und hebt die Hand und fragt, ob er bitte auf Toilette gehen darf.
Ja,
wo er
dann genau.
Ob ich aufs Klo gehen darf und jetzt auf einmal ist das erlaubt. Also du bist ja auch sozial so gaga, wo du dir auch denkst, ja okay, wir müssten da einen Anschluss finden, wenn die jeder einfach nur wie einen komischen Kauzhorn findet. Das bist. Also, ja.
Ja, das ist schon erstaunlich, ja. Ja.
Die Eingliederung in die Gesellschaft dann wieder, vielleicht, ich glaube, dass das in Europa vielleicht doch besser ist, weiß ich jetzt nicht, also habe ich überhaupt keine Ahnung. Aber da muss wirklich, glaube ich, nah an der Hand geführt werden, dass du das auch schaffst dann wieder, dass du ein Teil der Gesellschaft wirst.
Ja, vor allem stecken sie dich ja dann irgendwo hin. Ich meine, das sind ja Jobs, die sind jetzt halt auch, da ist es ja fast irrelevant, was du eigentlich gelernt hast, gell? Weil jeder kommt zu diesem Sozialjob im Supermarkt, da diese Dinge eintüten.
Ja.
Also das kann ja nicht befriedigend sein. Und das, also ehrlich. Was ich noch interessant fand am Anfang, ich meine, den Mord sieht man ja eigentlich nicht. Man hört ja nur vor Gericht, dass er verurteilt wird. Aber prinzipiell wollte er ja seine Frau und den Typen erschießen.
Ja.
Man kriegt aber gar nicht mit, warum er es nicht getan hat, gell?
Ja, ich glaube einfach, weil er zu vernünftig ist oder nicht.
Und genau, ja, er war ja auch besoffen. Er hat ja seinen Schnaps daraus getrunken.
Ja.
Und,
ja, stimmt.
Aber da lassen sie einen richtig so im Zweifel, ob er jetzt...
Ja, weil jeder ist unschuldig.
Ja, genau. Man hört immer, dass jeder unschuldig ist da drinnen. Aber witziger, aber das ist ja der Gag da an der ganzen Geschichte, weil man glaubt trotzdem von Anfang an, dass er unschuldig ist. Obwohl auch wir bis zu dem Auftritt von dem einen Typen, das ist ja mindestens die Hälfte des Films, obwohl es auch für uns Zuschauer keinen einzigen Beweis gibt, dass er es nicht getan hätte.
Ja.
Weil wir sehen nur, wie er die Pistole lädt, wie er seine Schnapsflasche austrinkt, wie er aus dem Auto aussteigt. Und dann sehen wir ihn vor Gericht, wie er verurteilt wird und dumm schaut.
Ja.
Also das ist eigentlich total... Und dann hörst du ja nur, wir sind alle unschuldig.
Genau, hat ja keiner was gemacht von den Kandidaten da drinnen.
Weil das habe ich mir so gehört, das ist schon spannend, weil da lassen sie dich schon lange...
Zappeln.
Und du kriegst dann nur mit, dass der halt sagt, er hat jetzt jemanden getroffen, der zugegeben hat, dass er den Mord gemacht hat.
Ja. Und wie viele Frauen gibt es denn, die ihre Männer betrügen? Es kommt ja dann wahrscheinlich auch öfters vor, oder? Dass da Frauen Affären haben.
Ja, das stimmt, ja. Das ist die Frage, ob das in der Zeit auch so ist. Das weiß ich nicht. Weil da gab es ja auch weniger Leute und da ist natürlich die Chance schon sehr groß, dass er von derselben Person redet, gell?
Ja.
Keine Ahnung. So kurz nach dem Krieg.
Ja.
Ja, grandios. Also echt ein wahnsinns grandioser Film.
Ja. Wirklich sehenswert.
Ja.
Jetzt haben wir zwei so super Filme hintereinander gehabt. Hey, Wahnsinn.
Ja, Wahnsinn. Das werde ich dann gleich mal hier wieder dann gleich mal runterschrauben fürs nächste Mal.
Ja, aber echt. Jetzt bin ich gespannt, was für einen Film raushaust.
Ja, haben wir so, oder? Machen wir mal kurz das Resümee. Ich kann nur sagen, der Film Die Verurteilten ist nicht umsonst in der Top 250 der IMDb auf Platz 1 seit
2008,
13 Jahre, genau. Also es hat schon seinen Grund. Er war 1994 kam er raus, 95 war es der meistverliehene Film in den Videotheken. Und da hat er dann seinen Ruf reingeholt. Und ja, einfach klasse. Kann man nichts sagen, der Film ist einfach grandios. Meine Meinung. Und ich schätze, du sagst nichts anderes, oder?
Nee, ich unterschreibe das. Der war super kurzweilig, interessant, auf und ab. Und man freut sich einfach dann zum Schluss. Man ist glücklich dann eigentlich, wenn der Film aus ist, weil alles geklappt hat.
Ja, der hat ein richtiges Happy End, gell?
Ja, ja.
Das ist einfach mal ein wunderschönes Happy End. Und der dauert über 2 Stunden und es ist durch die Bank durch kurzweilig. und macht einfach Spaß, obwohl es kein Actionreißer ist, kein Horrorfilm ist, sondern einfach nur eine Gefängnisgeschichte mit zwei Typen, die immer näher zusammenrücken.
Genau, richtig.
Ja. Grandios, ja. Super grandios. Ja. Müssen wir fast Green Mile demnächst mal reinziehen, weil der ist ja auch so genial.
Oh ja.
Ja. Na egal, aber da gehen wir jetzt nicht hin. Beim nächsten Mal reden wir über einen Film, einen Liebesfilm.
Finde ich nicht schlecht.
Nicht schlecht, gell? In dem jemand zurückkommt, um den Mord an seiner Freundin und ich glaube auch an sich zu rächen.
Oh Gott.
Oh Gott.
Also was vor einem Jahr?
Warte, jetzt muss sie wieder hier mit dem Jahr daherkommen. Oh,
sorry. Bist du nicht vorbereitet?
Naja, habe ich jetzt nicht überlegt. Wahrscheinlich ein selbes Jahr.
1994?
Jawohl, sonst 1994, jawohl.
Okay. Mhm. Ja, dann kein Plan.
Ja, darum geht es nächstes Mal.
Okay. Mhm.
Dann haben wir es schon wieder, oder?
Dann haben wir es.
Ja, dann
Folge fertig.
Und ich freue mich, dass wir so viele super tolle Hörer haben und hören uns dann beim nächsten Mal in 2 Wochen wieder. Jetzt klappt es ja dann wieder, oder?
Jetzt ist kein Ostern mehr dazwischen.
Genau.
Genau, wir hören uns wieder in 2 Wochen.
Alles klar. Bis dann. Pfitti.
Bis dann. Mach's gut. Ciao.
Geschichten.